Hallo ihr Lieben, wir befinden uns gerade in einer kleinen Pause, aber hier ein paar Infos, was aktuell so ansteht. Am 1. Mai werden wir unseren Spendenstream für die barrierefreien Tolkien-Tage machen. Da wird es auf Twitch einen Stream geben, twitch-tolkien-podcast, da findet ihr uns. Und am 9. Mai gibt es noch Restkarten für unsere Live-Show in Düsseldorf. 9. Mai, Düsseldorf, noch Restkarten. Ihr findet alle aktuellen Links zum Spendenstream, zu den Restkarten in den Shownotes der aktuellen Folgen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ich rieche Hobbits. Da kommt doch schon wieder eine neue Folge Tolkien.
Du, Max, wir haben uns heute zum Winkel ausfüllen versammelt.
Ja, wir haben endlich einen Titel für unsere Sonderfolgen im Herrn der Ringe, ganz getreu den Hobbits, die es als Winkel ausfüllen bezeichnen, wenn sie nachdem sie eigentlich schon satt sind, noch so die letzten Winkel im Magen ausfüllen wollen, werden wir, wenn wir schon eigentlich gesättigt sind von der Großartigkeit des Herrn der Ringes, noch versuchen, ein paar Winkel dieser Geschichte mit ein paar Hintergrundinfos auszufüllen und auszuschmücken.
Ist schon richtig smart, muss ich sagen. Ist uns ganz allein eingefallen, glaube ich, ne?
Na, ich überhaupt nicht. Das war ein Community-Vorschlag.
Ja, okay.
Dann maybe.
Maybe.
Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr von wem.
Aber ich habe das, glaube ich, auch hier und da mal gelesen.
Das kam mehrmals tatsächlich,
ja.
Es war auch irgendwie naheliegend und großartig.
Ja, es ist so naheliegend wie großartig, könnte man es nennen.
Reden wir uns doch einfach ein, dass wir von selber auch drauf gekommen wären.
Ja, mir ist es des Nächtens schon eingefallen, dass man das ja so nennen könnte. Also von daher, ja. Aber was machen wir denn heute hier überhaupt?
Wir reden heute über die Ringe der Macht.
Macht, 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 Sauerkraut.
Wer macht Sauerkraut?
Nein, das machen wir jetzt nicht. Jemand, der diese Anspielung verstanden hat, soll mir bitte eine Nachricht zukommen lassen mit einem Zwinker-Smiley und dann verstehen wir uns.
Nice. Genau, es geht heute um die Serie, die Ringe der... Was? Nein.
Wir haben sie noch 90% mal
geguckt. 90% hatten abgeschaltet. Hallo,
ach,
noch
stimmt.
Jemand da?
Müssen wir eigentlich in Klammern irgendwie das Buch hinterschreiben oder so? Beim Titel jetzt, damit die Leute nicht denken, dass wir schon wieder über die Serie reden.
Wir könnten die Folge ja auch irgendwie die großen Ringe nennen oder so.
Die mächtigen Ringe.
Oder einfach nur die Ringe. Wir legen das Ringe in Herr der Ringe.
Wir sind das Ringe in Herr der Ringe.
Oh ja.
Ja, exakt. Aber ja, du bist heute richtig gut vorbereitet, ich kein Stück und von daher übergebe ich jetzt an dich.
Es ist ein bisschen oldschool, finde ich. Also
ja,
ich
schon.
Hatte beim Vorbereiten so ein bisschen dieses wohlige Gefühl, das ich damals hatte, als ich so Folgen vorbereitet habe oder für die Folgen teilweise noch so Hintergrundinfos vorbereitet habe, die du nicht hattest. Als wir zum Beispiel über Numenor geredet haben, das war ja relativ früh oder ähnliches. Als wir noch geglaubt haben, Mensch, ich kann einfach erzählen, sowas wie das Silmarillion und die Anhänge davon und so weiter, lesen wir ja eh nie.
Da kommen wir nie hin.
Da kommen wir niemals hin und ein bisschen fühlt es sich auch wieder so an. Also man muss dazu sagen, du hast einen Text gelesen.
Ja.
Ganz so einfach habe ich dich doch nicht davon kommen lassen.
Das ist richtig.
Nämlich der Silmarillion-Text, den wir noch nicht besprochen haben, von den Ringen der Macht und dem dritten Zeitalter, worin diese Erzählungen zum Ende kommen. Aber ich möchte direkt vorwegnehmen, es geht nicht wirklich um diesen Silmarillion-Text, es geht nur um Sachen daraus. Also vieles davon wird heute gar nicht groß erwähnt werden. Zum Beispiel, was mit Gondor passiert in der Zeit, während Sauron quasi gerade nicht da war oder sich zurückgezogen hat.
Der war nicht da.
Und wie das alles zustande kam, es soll halt wirklich mehr um die Ringe und so ein bisschen um Sauron persönlich gehen. Denn der ist ja nun mal der Herr der Ringe.
Ah, jetzt verstehe ich.
Ach so.
Ach, ach, deswegen der Herr der Ringe.
Ja.
Ah, ja gut, hat sich das ja hier, da hast du ja schon mal einen ordentlichen Winkel ausgefüllt, sag ich mal.
Macht auf einmal alles Sinn, ne?
Ja, plötzlich ergibt es Sinn. Ja, gut.
Deswegen haben wir auch zu dieser Folge keinen direkten Fragensticker gemacht. Aber ihr könnt gerne, wenn ihr zu diesem Thema, was wir heute besprechen, und wenn euch dazu dann auch irgendwelche Fragen kommen, könnt ihr die gerne im Fragensticker zu der nächsten Folge stellen.
Mhm.
Und dann nehmen wir da nochmal Bezug drauf. Also heute keine Fragen aus dem Internet, Netz. Dafür aber, wenn irgendwas noch unklar ist oder ihr noch irgendwo ein Detail nachfragen möchtet, dann das nächste Mal noch.
Mhm.
So, wir fangen aber an mit dem Ende vom ersten Zeitalter. Wir sind quasi wieder im Silmarillion. Du hast dich wahrscheinlich schon gefragt, ich bin aus dem Silmarillion raus und jetzt ziehe ich dich da wieder so rein.
Nee, Max, das mit dem Silmarillion ist ja jetzt bei mir so, ich habe dieses Wissen verinnerlicht und alles, was ich lese, da lasse ich dieses Wissen ja eh immer einfließen. Von daher,
alles, was du liest?
Ja, ja,
also
alles.
Fernsehzeitungen?
Yep.
Okay.
Ja. Ja, alles Silmarillion, denke ich mir, ah ja, das hätte Fianor auch geguckt.
Packungsbeilage von Ibuprofen.
Mhm, mhm, ja. Ja, ich messe jetzt alles am Silmarillion.
Mhm.
Ja.
Vor allem, ich messe alles daran. Gehst irgendwie Apotheke. Ich möchte mich beschweren. Das hält nicht dem Silmarillions Stand.
Ja, also ist viel Gutes bei, aber sie müssten dann nochmal drüber.
Muss man sich nochmal anschauen.
Ja.
Ach ja, schön. Nee, wir sind wieder im Silmarillion. Wir sind am Ende des ersten Zeitalters. Du erinnerst dich ja, es gab die große Schlacht, den Krieg des Zorns, in dem Morgoth unterworfen wurde. Und wir haben ja immer noch Sauron auch. Und Sauron, als der so gesehen hat, okay, da geht alles vor die Hunde, der hat halt seine edle Gestalt wieder angenommen. Er konnte das ja noch und hat sich Eonwë, wir erinnern uns, war ja Manwes Herold, unterworfen, hat auch all seinen Untaten abgeschworen. Und in dem Text heißt es ja auch, ich lese das einmal vor. Meine Maus macht Dinge.
Ja, hupsi.
Hupsi.
Ich werf kurz ein, Max, Saurons Lieblingstiere?
Na?
Saurier. Ist bei mir immer so, ist nicht gut, aber es muss raus, weil das hat jetzt ganz viel Platz in meinem Kopf eingenommen. Und jetzt
aber
ist
nur bis
sie
ausgestorben sind. Danach waren es die Saurüden.
Ja, okay.
Er isst auch am liebsten saure Drops.
Und Sauronbraten. Egal.
Ich hab eben eingekauft und Nicole hat saure Sahne vergessen.
Ja.
Und ich habe nur diese saure Sahne kaufen müssen. Und ich bin dann unten rein und sie saß halt da am Esszimmertisch und hat irgendwas nachgeschaut, hat irgendwas auf dem Handy geschaut. Und ich habe halt diese Sahne vor mich gehalten und habe so mit die Sahne gesprochen. So, was soll das? Ich wurde aus meinem Regal geholt und jetzt muss ich hier in den Kühlschrank. Es ist mir viel zu kalt. Unterwegs war es voll ruckelig, weil die Sahne sauer war.
Eieiei. Oh Gott, ich kann es mir bildlich vorstellen, wie das für sie, und ich sehe auch Nicoles Blick.
Ja, also ihr merkt, ich bin ein Entertainer, nicht nur hier.
Ja, ja.
Und ich muss auch noch einen Witz erzählen.
Oh Gott.
Alle guten Dinge sind drei, Ramon, du hast ihn jetzt zum dritten Mal, ne?
Oh, ja.
Liebe Hobbits, ab und zu kommen schlechte Nachrichten auf einen zu. Auch ich war vor kurzem beim Arzt, genauer gesagt beim Augenarzt. Und der hat meine Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Herr Grummelbeuch, Sie haben eine südamerikanische Augenkrankheit. Und ich war total entsetzt. Ich war doch gar nicht in Südamerika. Meinen Augen geht's doch eigentlich gut. Aber er hat dann gesagt, doch, es ist wahr. Und dann habe ich hinterher in den Spiegel gesehen und habe gemerkt, okay, es stimmt. Ich schiele.
Ja. Ja.
Witzfeuerwerk!
Max, dann darf ich auch noch.
Ja, bitte.
Weil nämlich, was ist grün, freut sich und hüpft über die Wiese?
Eine Gurke.
Nee, eine Freuschrecke.
Weißt du?
Vergessen.
Ja, schon ein bisschen. Ich habe da immer nur an den Penis gedacht. Also, ist egal, muss man jetzt nicht verstehen.
Ja, ich würde dir auch gern Physikwets erzählen, aber ich mag Nate.
Ja, der ist gut.
Ja.
Also, wie du an meiner Reaktion...
Ja, deine Reaktion war auch wirklich, hui, der hat mir jetzt die Socken ausgezogen, wie man so schön sagt.
Der hat mich abgeholt, ey, der hat mir die Locken gewickelt.
Ja, aber gut, dass wir wieder gesagt haben, Mensch, wir machen einfach kurze, knackige Folgen, informativ und so.
Ja, das war informativ an sich, also Sauron. Ich wollte eigentlich vorlesen.
Ja, mache moi.
So. Als und Morgoth überwältigt wurde, nahm Sauron wieder seine edle Gestalt an. Er unterwarf sich Yon-Wim, Manwes, Herold und schwor all seinen Untaten ab. Und manche glauben, dass dies zuerst nicht geheuchelt war, sondern dass Sauron wahrhaft bereute, wenn auch nur aus Furcht, denn ihn schreckte Morgoths Sturz und der gewaltige Zorn der Herren im Westen. Ja, also, finde ich, ist so ein bisschen, ist ein merkwürdiges Motiv für Reue schon mal, ne?
Ja, also ich würde auch mal vermuten, ach nee, es steht ja sogar, ne, dass er so teilweise doch vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen hatte, aber das hat nicht lang angehalten, ne?
Ja, genau, also im Grunde läuft es ja dann hinaus, dass die Onwe sagt so, ja, das ist schön und gut, aber wir sind hier von gleicher Art, von gleichem Rang, ich kann dir gar nicht vergeben.
Ja.
Du musst mit mir nach Aman zurückkehren und das Urteil Manwes empfangen. Und Sauron schämt sich dann so ein bisschen, weißt du, steht sich so in die Ecke, ne, so eine Mütze auf und so schmollt, weil er wollte halt nicht in Demut zurückkehren und dann so ein Urteil hinnehmen.
Schmollron.
Auch ein bisschen, wie?
Schmollron.
Ja, auch weil er, dann vermutete, dass er verpflichtet wäre, guten Willen in langem Dienst zu erweisen. Was auch schon mal wieder gut ist. Also es ist so ein bisschen, wir haben hier, finde ich, schon fast wieder eine kleine Parallele zum Herrn der Ringe. Weil ich finde, wir treffen hinterher nochmal einen Charakter, der so ein bisschen an dem Punkt steht, wo seine ganzen Umtriebe gescheitert sind. Sein Herr mehr oder weniger auch besiegt. Gut, das ist bei dem Charakter im Herrn der Ringe jetzt nicht so, aber hier auf jeden Fall. Und dann aber ihm eine Möglichkeit geboten wird zu sagen, okay, komm, leiste Wiedergutmachung und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Und der dann aber zu stolz dafür ist, das anzunehmen, sich davon abwendet und dann am Ende noch mehr Unheil anrichtet.
Also ich weiß ja, wen du meinst.
An wen erinnert dich das denn?
Du redest von Saruman.
Ganz genau. Ja. Da haben wir das ja nämlich ganz genauso, oder?
Ja, schon.
Kann man schon sagen, ne?
Ja, weil doch. Also Gandalf macht ja den Move, ne? Er zerbricht seinen Stab und sagt dann, okay, ist alles ein bisschen doof gelaufen, aber wenn du dich jetzt auf unsere Seite stellst, dann kannst du fürs Gute kämpfen. Und Saruman sagt halt, nee. Und zieht dann trotzig ins Auenland und unterwirft die Hobbits.
Ja, wir haben ja auch in dem Herrn der Ringe, ich habe die Stelle gerade nicht parat, aber wir haben ja schon wirklich so dieser Konflikt, dass Saruman schon wirklich drüber nachdenkt, sich hier jetzt doch nochmal wieder reumütig zu unterwerfen. Das ist ja da. Und das haben wir mit Sauron hier auch. Und das ist ja die einzige Stelle, wo wir das bei Sauron haben. Aber ich finde das schon interessant.
Ja.
Hat mir, also fand ich mal wieder, fand ich, ja.
Schee ist es.
Was hältst du denn davon? Also generell, hättest du Sauron das abgenommen oder glaubst du, der war die ganze Zeit schon, nee, dem Trauma nicht?
Ich glaube schon, dass der wirklich so einen ehrlichen Moment der Reue hatte und dann aber gemerkt hat, ah nee, ich bin schon echt böse und ich versuch's jetzt einfach nochmal.
Mhm.
Ja.
Muss natürlich auch dazu sagen, so diese Reue, wenn die halt dadurch zustande kommt, dass er quasi sieht, das bringt ja alles nichts, weil wir eh nicht gewinnen.
Ja.
Ist natürlich ein schwieriges Motiv, aber klar, kann daher rühren.
Ja. Ja, eigentlich muss man doch gar nicht viel darüber reden, ob Sauron jetzt irgendwie so einen Moment hatte von wegen, oh ja, vielleicht mache ich ja doch nochmal irgendwie und schlag mich auf die gute Seite, weil, ja nee, hat er nicht gemacht und hat irgendwie alle ins Unheil gestürzt.
Ja, das ist korrekt.
Und also da hilft mir auch nicht 5 Minuten Reue.
Ja, stimmt schon. 5 Minuten Reue. Toll.
Ja.
Ich habe extra mal eine Timeline erstellt, weil ich glaube, wenn man das so einfach nur so liest und die Fakten kennt, vergisst man sehr leicht, wie da eigentlich der Ablauf war. Und vor allem auch, was da für Zeiten teilweise dazwischen lagen. Weil wir ja immer dran denken müssen, die Elben leben halt so ewig, soweit.
Ja.
Oder sehr, sehr lang in ihrer körperlichen Form. Und Sauron ist ja auch unendlich.
Mhm.
Und um das mal so ein bisschen auszuklamüsern, wie wurden da eigentlich welche Ringe mit welcher Motivation gemacht? Gehen wir das jetzt einfach mal durch. Also zunächst muss man sagen, der Ist-Status auf Mittelerde ist ja nun mal so, es gibt Numenor, das hatten wir ja ausführlicher.
Mhm.
Es gibt die Königreiche der Elben, weil nicht alle Elben sind ja zurück nach Aman. Es gab ja immer noch die gesagt haben, ich bleibe hier, also zum Beispiel die dann an dem in Lindon gelebt haben, was quasi so die neue Küste war, wo Gil-galad geherrscht hat mit Elrond zusammen. Es gibt dann Eregion, wo auch noch viele Noldor-Elben gelebt haben. Es gibt die in Anführungszeichen wilden Elben. Khazad-dûm wird dann erwähnt, was ja im zweiten Zeitalter auch eine Rolle gespielt hat. Und es gibt natürlich noch die ganzen Menschen, die so einem großen Teil eigentlich schon von Morgoth verdorben wurden, weil die Guten, die Numenora, ja auch viel auf ihrer Insel sind erstmal.
Ja,
die hocken da. So der Ist-Status.
Das ist so ist, ja.
Das passiert. Und wir haben dann Sauron, der sich einfach erstmal wieder zurückzieht. Und das ist so im Jahr 500 des zweiten Zeitalters, als Sauron sich langsam so denkt, ja, also ich glaube, die Valar, die haben uns schon wieder so ein bisschen vergessen.
Ja.
Das ist jetzt alles noch aus der Quinta Silmarillion. Ne? Sauron ist so ein bisschen an dem Punkt, dass er sich denkt, Mensch, also um es mal vorzusehen, Sauron sah die verwüstete Welt und sagte sich, dass die Valar, nachdem sie Morgoth niedergeworfen, Mittelerde von Neuem vergessen hatten und rasch wuchs wieder sein Stolz. Mit Hass blickte er auf die Elder und er fürchtete die Menschen von Numenor, die von Zeit zu Zeit auf ihren Schiffen an die Küsten von der Mittelerde zurückkehrten. Doch lang verbarg er seinen Sinn und die dunklen Pläne, die er im Herzen erwog. Und Sauron geht ja hier auf zwei verschiedene Arten vor jetzt demnächst, also die nächste Zeit. Zum einen ist er ja noch in der Lage, diese wunderschöne Form anzunehmen und sich selber als Anatar zu verbergen. Und zum anderen, bei den Menschen verursacht er teilweise auch einfach in der Gestalt, die seinem Gemüt eher entspricht, sagen wir es mal so, Angst und Schrecken und unterwirft die teilweise. Es gibt aber ein Elbenland, wo er als Anatar wirklich so überhaupt keine Möglichkeiten hat. Das ist nämlich tatsächlich Lindon, weil Gil-galad und Elrond, die durchschauen ihn einfach schon. Also die durchschauen nicht, dass er Sauron ist, aber die sehen halt, okay, wir haben diesen Anatar, der sich so als Geber der Geschenke ausgibt, der irgendwie von den Valar geschickt wurde, aber das ist irgendwie komisch. Mhm. So, ja. Das sehen wir jetzt nicht so wirklich ernst. Das Ganze passiert ja im Jahr 1200, also du siehst schon, es ist eine ziemlich große Spanne zwischen dem Moment, dass er anfängt, seinen Aufstieg zur Macht wieder zu planen, bis er sich überhaupt mal zu den Elben traut in dieser Gestalt. Dazwischen wird zum Beispiel schon Barad-dûr errichtet.
In Mordor. Ja, genau. Das taucht da überraschend früh auf, dann auch, fand ich.
Genau, das war nämlich im Jahr 1000 des zweiten Zeitalters.
Ja.
Aber
wird ja auch nochmal eine Rolle spielen, ne? Dieses
Barad-dûr. Wird nochmal eine Rolle spielen, wird ja auch nochmal durch den Ring dann verstärkt werden. Mhm. Sauron aber auf jeden Fall ist in dieser Gestalt von Anatar derjenige, der sich mit den Elben in die Region sehr anfreundet und denen dann sehr viel über die Schmiedekunst beibringt, vor allem natürlich einem gewissen Celebrimbor.
Den kenne ich auch. Den kenne ich aus der Serie.
Ja, den kennst du aus der Serie. Sohn von Curufin übrigens, einem Sohn von Fëanor, aber nicht von ähnlicher Art. Also der hat ja, das wird im Silmarillion, glaube ich, sogar mal kurz erwähnt, in dem Bären- und Lúthien-Teil, als es dann um diese Verwerfung in Nargothrond ging, da hat Celebrimbor gesagt, ja, nee, Daddy, tut mir leid, ich bleibe hier. Ihr macht da Unsinn. Und wir haben da dann wirklich so, wie gesagt, 1200 war das ungefähr. Dann haben wir wirklich ein paar Jahrhunderte, in denen es einfach nur darin ging, dass die gelehrt werden, wie das alles so funktioniert. Und dann werden im Jahr 1500 des zweiten Zeitalters die 16 Ringe der Macht geschmiedet. Mhm. Die 16 Ringe der Macht sind natürlich
9 den Menschen.
Mhm.
3 den Elben.
Nee, Moment. 10 mal zusammen, das wären mehr als 16.
Ah ja, stimmt. Ja, okay, dann nur den Zwergen. Also nur Menschen und Zwergenringe.
Genau,
ja.
Menschen und Zwergenringe.
Ja.
Die sind zu dem Zeitpunkt übrigens auch noch keine explizit Menschen- und Zwergenringe. Das sind halt einfach die ersten Ringe der Macht. Also über diese geringeren Ringe ist übrigens fast gar nichts bekannt. Die werden ja immer mal wieder erwähnt, was so die ersten Erzeugnisse des Ganzen waren. Aber darüber weiß man im Grunde fast gar nichts, weil nur diese 16 Ringe oder die dann halt noch gekommen sind, sind wirklich wichtig. Das passiert 1500 im zweiten Zeitalter. Da werden diese 16 Ringe geschmiedet unter Saurons Anweisung. Da steht Sauron quasi noch wirklich dabei und schaut Celebrimbor über die Schulter. Mhm. Und deswegen sind das auch die Ringe, die für sich genommen schon so tödlich wirken. Das ist ja auch was, wo wir, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, aber wir bereiten die Information, also das ist zumindest mein Ziel, hier ja auch so ein bisschen auf für die Leute, die jetzt sagen, sie kennen den Herrn der Ringe, sie werden gern gespoilert, sie möchten den Reread einfach miterleben und möchten jetzt noch so ein paar Hintergrundinfos bekommen, ne?
Und das ist jetzt so der Moment, wo Sauron immer mal so kurz hinfasst, ne, und sagt, ah ja, hier, schöner Ring, ne? Also sagt man ja dann, dass die Ringe von Sauron berührt wurden, beziehungsweise dann die Elbenringe eben nicht von Sauron berührt wurden.
Genau. Also es ist halt so, dass wirklich, dass diese 16 Ringe der Macht, die werden unter seiner Anweisung, also direkt mit ihm involviert, geschmiedet. Und da legt er halt wirklich schon so seine Bosheit mit rein. Deswegen sind diese Ringe halt auch die, ich meine, die 9, die Menschen dann bekommen, machen, die sorgen ja auch dafür, dass sie ihm untertan werden. So, und Es ist dann eben, und jetzt haben wir mal wirklich wieder kurze Zeitabstände, 90 Jahre später, während Sauron schon wieder in Mordor ist, dass Celebrimbor eben die drei Elbenringe schmiedet, ohne Saurons Hilfe. Das heißt, die funktionieren nach demselben Muster, deswegen kann Sauron die auch also sieht Sauron auch die Träger und deren Gedanken und so weiter, wenn er den einen Ring trägt.
Mhm.
Also Das ist halt ganz wichtig zu wissen. Der eine Ring ermöglicht ihm Macht über alle Ringe, auch die Elbenringe, weil die von der gleichen Machart sind. Das ist quasi so, dass er also Celebrimbor konnte halt nicht dafür sorgen, dass er, um das mal in so eine moderne IT-Sprache zu versetzen, und während ich rede, fällt mir auf, dass ich überhaupt nicht in IT-Sprache reden kann, weil ich die Fachbegriffe gar nicht kenne.
Bits und Bytes.
Sauron hat sich auf jeden Fall bei diesen Ringen, allein schon von dem Blueprint her, ist da das Hintertürchen, mit dem er rein kann, durch den Ring.
Hat er defragmentiert auch.
Aber bei den 16 Ringen, wo er mitgewirkt hat, da ist der Virus quasi schon drauf.
Mhm.
So.
Da hilft auch kein Backup.
Da hilft auch kein Backup mehr, nee. Oh Gott.
Ja. Wir sind cool.
Ich höre Max bis hierhin schnaufen, ne?
Ja, stimmt.
Also den Geek Max.
Ja, aber aus dem Backend schnauft er.
Ja, er schnauft aus dem Backend heraus. Das ist übrigens, muss man sagen, und das auch nur mal, um das so ein bisschen in Relation zu setzen, diese ganze Sachen, die hier zu so passieren, das ist gut 1200 Jahre vor Elendil.
Es ist einiges an Zeit.
Also es ist wirklich so, um das zeitlich mal einzuordnen, du hast Numenor, darf hier nicht in den Köpfen sein, so als dieses halb ungläubige Zerfall oder schon im Verfall begriffene Königreich, sondern das ist hier noch auf dem Höhepunkt seiner Macht und das merken wir dann auch in den kommenden Kriegen, weil also 1500 werden die 16 Ringe der Macht geschmiedet, 1590 die drei Elbenringe ohne Sauron und 1600 dann der eine Ring in Mordor.
Den kennen wir.
Und Sauron, ne, also das ganze Ziel ist ja, die Elben damit zu unterwerfen. Im Grunde hat er denen gezeigt, wie sie machtvolle Gegenstände machen können, aber er will dann den Gegenstand machen, der diese machtvollen Gegenstände beherrscht und darüber halt auch die Elben und alle anderen Völker beherrschen.
Mhm.
Und Sauron sitzt in Mordor, denkt sich so, setzt sich den Ring auf und die drei Elbenherrscher so, wait, irgendwas stimmt hier nicht und nehmen den Ring ab.
Kitzelt ein bisschen.
Irgendwas, das ist nicht richtig. Sauron kann uns sehen. Uns fällt gerade auf, Moment, wir haben einen Scheiß gemacht. Wir nehmen den Ring jetzt ab.
Ja.
Sauron also richtig angepisst erstmal. Einzig sinnvolle Reaktion darauf, Krieg.
Mhm.
Das ist ja auch, also du, ne, das ist ja für dich jetzt gar nichts so Neues, weil du hast den Teil im Silmarillion ja auch gelesen. Das ist ja eben dieser Text über die Ringe der Macht. Sauron denkt sich daraufhin erstmal, okay, alles klar. Ich hole mir jetzt die ganzen Ringe mit Gewalt zurück. Und unterwerft die Elben einfach. Und das gelingt ihm auch teilweise. Also er greift Eregion an. Wir werden das ja haben, wenn wir mit der Ringgemeinschaft durch die Landschaft ziehen noch. Da werden wir uns bestimmt mal noch daran erinnern. Das ist ja da vor Moria das Gebiet. Und schafft es halt wirklich, die Elben da auch komplett niederzumachen. Celebrimbor händigt ihnen die 16 Ringe aus. Aber die drei werden eben noch zu den Elbenfürsten geschickt, also vor allem zu Gil-galad im Endeffekt. Das heißt also, die sind dann außer Reichweite.
Aber Sauron weiß von denen, oder?
Er weiß, dass es die gibt,
ja.
Aber er bekommt sie halt nicht.
Mhm, ja.
So. Es ist übrigens auch ein bisschen uneins, ob er jetzt von den von Celebrimbor 16 Ringe bekommen hat oder nur 15, weil bei den 7 Zwergenringen, und das ist so wirklich so ein bisschen wieder dieses...
Es fällt mir erst auf, dass es 7 Zwergenringe sind.
Ja.
Ja, wegen die 7 ja, Zwerge. 7
Zwergenringe, ja.
Stelle ich mir schon ein Wittchen vor, wie sie da mit ihrer Gang rumsitzt und die alle so einen Ring haben.
Ja, du weißt schon, das sind die 7 Zwergenkönige, ne? Die sind halt sehr weit gefallen dann irgendwann.
Ah, ja.
Es gibt halt einen Zwergenring, der bei dem gesagt wird, dass es sein kann, dass Celebrimbor den vorher schon an König Durin gegeben hat, also bevor Eregion gefallen ist. Aber auf andererseits sagt man halt, dass Celebrimbor alle 7 Ringe Sauron gegeben hat. Also da ist es quasi so ein bisschen uneinig. Du kennst das ja inzwischen schon aus Tolkiens Werken.
Ja.
Mal so, mal so.
Da stand mal was auf einer Serviette und am Rande eines anderen Schriftstücks stand das Gegenteil und ja.
Ja, was will man machen?
Wir kennen es von Tolkien.
Aber auf jeden Fall, Sauron schafft es halt, die Ringe an sich zu nehmen und würde dann eigentlich auch gerne Lindon erobern wollen, aber da kommt dann eben Numenor zur Hilfe und tritt Sauron kräftig in den Hintern.
Ja.
Also wir haben es hier schon noch so ein militärisches Gleichgewicht mehr, anders als wir es dann im dritten Zeitalter haben, wo es ja nun mal wirklich sehr einseitig aussieht, zumindest ab einem gewissen Punkt. Und die Guten dann durch den Anführungszeichen Trick oder durch das Tor, wie heißt denn das Wort? Torhafte?
Torhaftigkeit, ne? Ja. Doch, du bist, ja.
Ich glaube schon.
Torhafte.
Durch das waghalsige Unterfangen, sagen wir es mal so, andere Bedeutung, aber es ist ja auch, den Ring eben zu vernichten, dadurch gewonnen wird, haben wir hier noch den Punkt, dass Sauron, obwohl er den Ring hat, einfach militärisch zurückgeschlagen werden kann.
Mhm.
So, Sauron verteilt dann die 16 Ringe an die Zwerge und Menschen, also halt 9 an die Menschen, 7 an die Zwerge. Wichtiger Funfact, oder was heißt Funfact, wichtiger Fact einfach nur in der Zeit hier, das Wissen über die Ringe, und das sieht man an der Stelle, war wirklich extrem geheim. Das erkennt man hier daran, weil die Zwerge waren ja alle nicht wirklich freundlich gesinnt gegenüber Sauron. Und gerade die aus Khazad-dûm hätten ja nie was von Sauron angenommen. Das heißt, ja. Hier muss es auch wieder so gewesen sein, dass in gewisser Hinsicht da getäuscht wurde und diese Geschenke gemacht wurden. Und das Wissen über die Ringe und über diesen Verrat war halt nicht allgemein bekannt. Sonst wäre sowas ja niemals angenommen worden. Wahrscheinlich auch von dem einen oder anderen Menschenkönig nicht. Wobei es da leichter fällt, sich vorzustellen, dass da jemand einfach sagt, ja hier, ist mir egal, ich will Macht.
Ich habe die Frage schon mal gestellt in irgendeiner Folge zuletzt, aber wo haben wir noch mal gelesen, dass irgendwelche Sauron-Boten zu den Zwergen gegangen sind und wollten die Ringe zurück oder haben sie die denen gegeben?
Das war im Rat von Elrond.
Ah, das kommt dann jetzt noch dann. Ah, okay.
Genau, da wird ja berichtet, dass Sauron diesen, also Sauron gewinnt ja von den Zwergenringen. Da werden ja 4 im Drachenfeuer zerstört und 3 gewinnt Sauron zurück.
Ja.
Und als letzten davon den von Thor, den er Thorins Vater abnimmt in Dol Guldur.
Mhm, ja.
Und der Bote, der zu den Zwergen kommt, berichtet halt von diesem einen unwichtigen Ring, der ihm gestohlen wurde und den sie einfach als Zeichen des guten Willens, also halt den Ring, den Bilbo gefunden hat, ihm aushändigen sollen. Und dann würde man ihnen als Gegenleistung die 3 Ringe zurückgeben. Der Zwerge.
Ja, ich erinnere mich. Aber ja, dann kommen wir da nochmal zu. Ich hatte das irgendwie immer nur im Kopf, dass da irgendwelche Sauron-Boten zu Zwergen gehen und verhandeln und ja.
Genau. Also, wir haben jetzt aber den Zustand, also wir wissen jetzt, warum hat Sauron das eigentlich gemacht mit den Ringen? Wie ist das abgelaufen? Warum sind die Elbenringe so besonders? Und als das nicht funktioniert hat, gab es einfach Krieg. Und Sauron wird mit Hilfe von Numenor dann auch zurückgedrängt. Wir haben übrigens auch die erste Erwähnung eines Nazguls dann. Und der tritt, also die ersten Nazgul treten im Jahr 2251 in Erscheinung. Also die Menschenkönige, die Ringe bekommen, die schwinden ja dann und werden zu den Ringgeistern.
Ja.
Ist ja wieder, also da hat es mir beim Lesen übrigens wirklich so diesen Stich versetzt, ne? Weil ich darüber nachgedacht habe, dass das halt wirklich der Punkt ist, was die Hobbit-Filme so unfassbar falsch gemacht haben.
Ja, mit diesem Nekromanten-Kram da, ne?
Ja. Schau ich gerade mal.
Das ist meine Überbrückung. Ich bin da richtig gut drin.
Hervorragend bist du da drin.
Ich kann sagen, hört die Tollcrime-Folge, die ist großartig geworden.
Es war ein guter April-Scherz, oder?
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein Träumchen.
Uns auch sehr, sehr gut.
Ja.
Also wir haben auch sehr viel Lob dafür bekommen. Ich glaube, mehr noch als bei der anderen April-Folge, die wir mal gemacht haben.
Ja, die war ja so leichtsinnig von wegen, oh, da will Potter eh nie lesen.
Ja.
Und nun schau uns an.
Brauchen wir nichts zu sagen, ist halt einfach so.
Ist passiert, wie es passiert ist.
Aber das ist auf jeden Fall nochmal, um auf die Ringgeister zurückzukommen. Das finde ich halt im Hobbit dann wirklich so schade, weil es halt einfach so ein, es eben nicht so ist, dass sie gestorben sind und wiedererweckt wurden, sondern sie haben einfach diesen Ring genommen und der Ring, also die Ringe haben halt die Fähigkeit, die Menschen in diese Schattenwelt zu ziehen permanent. Deswegen werden sie auch, wenn sie den Ring tragen, unsichtbar, weil dann ist man ja in der Schattenwelt.
Ja.
Ja, aber
schwierig. Lass uns nicht über die
Hobbit-Filme reden. Lass uns weiter über die Ringe reden.
Mhm.
Wir wissen, was aus den Nazgul geworden ist. Du weißt auch, glaube ich, schon, aber ich sage es für alle anderen auch noch mal gerne. Die Zwerge, bei denen hat das nicht so funktioniert. Erinnerst du dich noch, warum?
Weil die grundsätzlich widerstandsfähiger waren.
Genau.
Also, ja, ne?
Ich lese mal den entsprechenden Teil aus dem Silmarillion vor. Doch brachte Sauron die übrigen Ringe der Macht sämtlich in seinen Besitz und er teilte sie unter die anderen Völker von Mittelerde aus, in der Hoffnung, so alle unter sein Gebot zu zwingen, die es über das Maß ihrer Art hinaus nach geheimer Macht verlangte. 7 Ringe gab er den Zwergen, den Menschen aber 9, denn sie erwiesen sich ihm in diesem wie in anderen Belangen als die willfährigsten. Und all die Ringe, die er beherrschte, verdarb er umso leichter, als er ja geholfen hatte, sie zu schmieden und sie verflucht waren. Und sie betrogen am Ende jeden, der sie gebrauchte. Die Zwerge allerdings zeigten sich widerspenstig und waren schwer zu zähmen, denn schlecht fügen sie sich unter die Herrschaft anderer und die Gedanken in ihren Herzen sind schwer zu ergründen. Auch lassen sie sich nicht in Schatten verwandeln. Nur zur Mehrung ihres Reichtums gebrauchten sie die Ringe, doch der Zorn und die überwältigende Gier nach dem Golde waren in ihrem Herzen entfacht, woraus später genug Unheil erwuchs, Sauron zum Vorteil. Also, ja. Hat nicht ganz so funktioniert wie geplant, aber im Grunde immer noch Unheil angerichtet, weil klar, gierige Zwerge machen keine guten Nachbarn.
Mhm. Unheil angerichtet.
Ja. Aber das sind die Zwerge, leichter waren die Menschen zu betören. Jene, welche die Neuen gebrauchten, wurden Mächtige ihrer Zeit, die Könige, Magier und Krieger von einst. Ruhm und große Schätze gewannen sie, doch daran wurden sie zunichte. Endlos schien ihr Leben zu sein, doch unerträglich wurde es für sie. Erinnern wir uns ein bisschen an Bilbo, oder?
Mhm, ja, ja.
Butter auf zu viel Brot. Ungesehen von allen Augen dieser Welt unter der Sonne konnten sie umgehen und in andere Welten hatten sie Einblick, die den sterblichen Menschen unsichtbar sind. Schattenwelt, ne? Doch allzu oft sahen sie nur die Phantome und Trugbilder Saurons und einer nach dem anderen, früher oder später, je nach ihrer Stärke von Geburt und ihrem guten oder bösen Willen zu Anfang, wurden sie Knechte des Rings, den sie trugen und fielen unter die Herrschaft des einen und der war Saurons. Und sie wurden auf ewig unsichtbar, außer für ihn, der den Herrscherring trug, und traten ins Reich der Schatten hinüber. Die Nazgul waren sie, die Ringgeister, die furchtbarsten Diener des Feindes. Dunkelheit war um sie her, und sie schrien mit den Stimmen des Todes.
Schon garstig.
Ich mag schon allein die Beschreibung von den Nazgul schon sehr gerne.
An sich sind das ja auch echt coole Gestalten, so, ne? Wären die nicht so böse und würden die nicht unsere Helden irgendwie auffressen wollen? Also, aber
ich bleibe aber auch dabei, dass das coole Bösewichte sind.
Ja, absolut. Also das sind ja allein so Fantasy-mäßig einfach coole Gestalten. So irgendwie gefallene Könige. Und ich habe dann auch irgendwie so ein bisschen Theoden, wie er da auf seinem Thron sitzt vor Augen. Und die zerfallen immer mehr und gehen dann in das Zwielicht über und werden dann einfach zu diesen Nazgul und so, weißt du? Also schon cool.
Wir haben auf jeden Fall hier jetzt den Moment, wo Sauron schon anfängt, sich Herr der Erde zu nennen, ne? Und er findet sich eigentlich schon ziemlich knorke, also schon überzeugt davon. Obwohl in Lindon, wo Gil-galad herrscht, da wagt Sauron sich noch nicht so wirklich hin, also er greift auch die Furt nicht an, aber im Grunde beherrscht er den Rest von Mittelerde.
Ja.
Ja, und dann hat Numenor gesagt, halt, stopp.
Jetzt
das
reden
war,
wir.
Ja. Und auch hier kann man wieder auf den zeitlichen Abstand mal schauen. Ne? Also wir haben 1693, dass Sauron diesen Krieg gegen die Elben anfängt und 3261, also eine holy fuck Ladung an Jahren später, segelt Ar-Pharathon nach Mittelerde. Hier müssen wir dran denken, jetzt sind wir nämlich wieder in der Elendil-Timeline quasi angekommen, so ein bisschen. Und wir wissen ja aus der Akalabeth, das Ar-Pharathon, dahin segelt und Sauron so, oh nein, du bist zu mächtig, ich ergebe mich.
Ja.
Auch hier wieder, wäre vielleicht besser gewesen, wenn man ein bisschen mehr Wissen über diese Ringe gehabt hätte, weil dann hätte man den Sauron bestimmt weggenommen.
Oh nein, bitte verschont mich, bitte nehmt mich mit zu euch.
Ach, ich werde eurer Diener sein, ja, wenn ich jetzt schon mal da bin, kann ich euch ja gleich auch ein bisschen beraten.
Ich bin nur ein einfacher Diener. Ja.
Sauron tritt von hinten an Ar-Pharathon. Wildblume.
Oh, Wildblume.
Okay, das verstehen jetzt 3 Leute, die zuhören, aber egal.
Oh, wirklich so ins Ohr gehaucht.
Wildblume. Ich dachte, die Sterne Mittelerdes wären schön, doch dann habe ich eure Augen erblickt.
Und Ar-Pharathon sagt,
Ja. Wie eine Jascha es getan hätte.
Genau.
Ah, Gruß an den namenlosen Historiker, der diesen Witz als einziger verstanden hat.
Ja.
Ja, aber dann, das haben wir ja schon so ein bisschen besprochen, ne? Wir haben, wie gesagt, das Jahr 3261, zweites Zeitalter. Sauron ergibt sich und verbringt dann lange, lange Zeit in auf Numenor. Gut, lange, lange Zeit. Das sind wie viele Jahre später? 30, 50, 60 Jahre oder so. Eigentlich in der Timeline, in der wir hier sprechen, ist das nur eine sehr kurze Zeit.
Ja.
Sauron verbringt einen Wimpernschlag auf Numenor.
Einen Hauch.
Einen Hauch der Zeit.
Ja.
Und redet Ar-Pharazôn halt die ganzen Probleme ein. Ja, die Valar, die wollen euch die Unsterblichkeit vorenthalten. Und überhaupt, ne, macht doch mal was.
Mhm.
Und Ar-Pharazôn macht was. Der denkt sich nämlich, ja, segel ich da mal hin. Ich habe hier meine große Armee und mach die platt. Und ja, wir wissen ja schon, Eru Ilúvatar sagt auch hier, halt stopp, so geht's nicht. Lässt die alle untergehen und lässt auch gleichzeitig Numenor untergehen. Und auch da haben wir dann wieder Sauron, der da steht und sich denkt, ha, das war jetzt vielleicht zu viel.
Ein bisschen.
Weil er geht ja mit Numenor unter.
Ja, was willst du machen?
Ja, ist blöd.
Ja, also, wir haben ja schon drüber gesprochen und war jetzt vielleicht alles nicht so intelligent, was man gemacht hat.
War jetzt nicht so clever.
Ja.
Wichtiger Fact nochmal nebenbei, dass Sauron ja ab diesem Zeitpunkt auch keine schöne Gestalt mehr annehmen konnte. Also diese ganze Täuscherarbeit ist dann auch irgendwie vorbei. Sauron verliert wieder seinen Körper. Als böser Geist, den Ring transportierend, zieht er sich nach Mordor zurück.
Mhm.
Ist ja auch immer so dieses gleichbleibende Thema, im Zweifelsfall back to Mordor.
Einfach nochmal auf Start. Ziehe
nochmal
keine
auf Start.
4000
dann
Ringe
wieder, ein. Haben wir wieder eine Zeit des Regenerierens. Also Sauron ist schon so ein, es zieht sich schon so ein bisschen durch sein Leben, ne?
Aber da der kommt er doch so jetzt zur Besinnung, oder? Also der nimmt sich jetzt ein bisschen Sabbatical, macht er, zieht sich ein bisschen zurück, kommt zur Besinnung und denkt sich jetzt, nee, lassen wir den ganzen Spaß mal.
Nein.
Wir tun jetzt was Gutes.
Sauron denkt sich, here we go again.
Ah, nee, wir machen es einfach nochmal. Spiel den gleichen Song nochmal.
Mach den gleichen Plan nochmal. Okay, und so werde ich Mittelerde unterwerfen.
Ja.
Ach ja, Sauron kehrt also nach Mordor zurück und beginnt seine Macht wieder aufzubauen im Jahr 3320. Und dann gibt's großen Krieg. Also tatsächlich, Numenor, das hatten wir ja schon. Gondor wird gegründet. Numenor, also die Überlebenden halt von Numenor, Elendil und seine Getreuen, verbünden sich mit den Elben und dieses letzte Bündnis eben endet im Jahr 3441 mit Saurons Niederlage und der Ring wird ihm von Isildur vom Finger geschnitten, woraufhin Sauron auch seinen Körper verlässt, wieder körperlos, spielt denselben Song nochmal, er zieht sich wieder zurück, um sich wieder zu regenerieren und Mittelerde wieder mit Krieg zu überziehen.
Ja, seine Platte hat schon auch einen leichten Sprung irgendwie.
Ein bisschen.
Man könnte auch meinen, ja, vielleicht versuchen wir es mal auf andere Weise, aber Sauron sagt nein, nochmal, diesmal aber wirklich.
Ich finde es hier ganz krass, das muss man sich mal wirklich vor Augen halten, das ja, und das steht halt auch so ein bisschen für dieses Thema des Verfalls der Welt und auch der Stärke, die schwindet, gerade auch natürlich auf Elbenseite, aber auch ganz krass auf der Menschenseite mit dem numenorischen Blut, was dann so verwässert wird. Sauron hat den einen Ring im Jahr 1600 geschmiedet.
Ja.
Und im Jahr, also zweites Zeitalter, und im Jahr 3400, also fast 2000 Jahre später, wird ihm der Ring weggenommen. Und der hat den Ring also die ganze Zeit gehabt und hat es nicht geschafft, Numenor oder Lindon zu unterwerfen. Trotz des Rings, trotz der Ringgeister und so weiter.
Ja.
Und beim Herrn der Ringe bist du so auf dem Punkt, dass er schon ohne Ring eigentlich mächtig genug wäre, das zu tun. Und man weiß einfach, wenn er den Ring bekommt, ist Game Over.
Ja, haben jetzt vielleicht alle nicht in die richtige Richtung gearbeitet.
Ist alles schon eher so ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, das einzige Volk, was sich weiterentwickelt hat in der Geschichte, sind die Hobbits.
Ja, schon.
Der Rest baut kontinuierlich ab, gibt dann nochmal so ein kurzes Aragorn-Aufbäumen.
Ja, aber das hält ja auch
dann
nicht.
Schon. Ja. Ja, am Ende landen wir halt in der Welt, die wir hier haben, ne?
Ja.
Und auch hier entwickeln nur wir Hobbits und so weiter.
So ist es.
Zwinker, zwinker.
Zwinker, zwinker.
Komm in das Hobbitdorf, komm in die Gruppe.
Komm in die Gruppe. Genau. Komm in die Gruppe, wir machen dich dick.
Oh, wow.
Das klingt fast ein bisschen dirty. So war das gar nicht gemeint. Yes, das.
Wir machen dich dick.
Jesus. Ah, schnell weiter, schnell weiter.
Ja, es gibt übrigens, ich habe letztens schon mal, es gäbe ja so eine Möglichkeit, dass wir so ein WhatsApp-News-Feed machen mit so einer Gruppe, ne?
Ja.
Habe ich letztens schon mal überlegt, ob das Sinn machen würde, aber irgendwie glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute, die informiert bleiben wollen über uns, die haben da genug Möglichkeiten.
Ja, noch ein Kanal, den wir irgendwie nicht bespielen, also.
Ja, richtig, das ist so. Apropos, folgt uns bei Threads.
Ja, da gibt's auch, also hui, jeden Tag was Neues. Da gibt's auch echt
gut keinen Content.
Ja, also, falls ihr keinen Content von uns haben wollt, folgt uns bei Threads. Threads auch so ein Erfolgsmodell, ey.
Ah ja, aber ich finde diese ganzen Kurznachrichtenkanäle, die sind eigentlich alle blöd.
Ja.
Also das Einzige, was ich daran sinnvoll finde, ist, wenn du dir so so Gruppen zusammenbaust, dass du einfach nur Leute hast, die so Kurznachrichten wirklich im Sinne von Nachrichten posten, sodass man so ein Newsfeed sich daraus bastelt.
Ja, kommt in die Gruppe.
Ich meine, der Newsfeed in Mittelerde wäre halt so gewesen, Sauron hat eine körperliche Gestalt angenommen, Sauron erobert halt Mittelerde, Sauron verliert seine körperliche Gestalt. Und das dann halt so auf Dauerschleife.
Ja, was willst du machen?
Sauron wird besiegt und damit endet auch das zweite Zeitalter.
Ja, ja. Und zur Abwechslung zieht Sauron sich mal zurück, um wieder eine neue Gestalt zu sammeln und Kraft zu tanken.
Ja, der muss halt, das ist halt auch anstrengend, wenn man so seinen Körper verliert. Musst du verstehen.
Ja, stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor. Da muss man sich erstmal wieder finden und so. Ja,
komm in die Gruppe.
Komm in die Gruppe.
Sauron hat auch eine Gruppe für Leute, die wieder auferstehen
wollen. Selbstoptimierung.
Kommt in die Comeback-Gruppe.
Ja.
Ach ja, schön.
Aber jetzt
dritte Zeitalter.
Jetzt sind wir quasi da. Isildur hat den Ring.
Mhm.
Verliert den Ring.
Genau, Isildur gibt ja die Herrschaft an, also Isildurs Brudersohn übernimmt ja die Herrschaft von Gondor erstmal und Isildur reist halt nach Anarion und Arnor meine ich, und will da die Herrschaft übernehmen und klappt alles nicht so gut, weil den Ring behält er halt, weil er zu Elrond und Círdan gesagt hat, nee. Ich finde es übrigens auch hier wieder, ne, Círdan halt einfach immer mit dabei.
Ja, hallo.
Und Círdan war auch da.
Das ist so ja.
Gut. So, ja, hier, mach den Ring kaputt, und Isildur so, nee, will ich nicht. Ich liebe übrigens diese Szene im Film, ne?
Mhm.
Also auch wenn es so, ich finde es im Film ist eigentlich so ein bisschen drüber, aber es bricht es halt so gut runter. Dieses, wie Isildur dann auch noch so an den Schicksalsklüften steht, ne? Und den Ring so hält und
schwitzig, und so, dirty,
wirf ihn ins Feuer.
Ja.
Nein. Isildur!
Isildur!
No. Es ist nicht ganz buchgetreu. Also ich glaube halt, dass das wirklich mehr so ein hier, also ich glaube auch, dass der einfach ist, dass die respektvoller mit ihm reden, weil hier darfst du ja auch nicht vergessen, Numenora richtig badass, also noch viel gleichgestellter zu den Elben.
Ja, wäre aber auch doof, Elben wenn die irgendwo im Wald stehen und dann, Isildur, es wäre eine gute Idee, wenn wir den Ring zerstören. Nein. Ja, okay, gut.
Also, ja, genau, also im Text ist es ja viel, also ich meine, kann gerade mal schauen, ob ich die Stelle entsprechend finde so schnell, aber es ist ja nun mal wirklich so, dass er sagt, ja, den will er halt behalten als Pfand für das ganze Leid, was Sauron verursacht hat.
Ja.
Und dann soll das so ein Erbstück seiner Familie werden. Und,
gute genau. Idee auch.
Isildur aber wies den Rat ab und sagte, den will ich als Wehrgeld haben für meines Vaters und meines Bruders Tod. Ich habe nicht den Feinde dem Todesstreich versetzt. Und der Ring in seiner Hand schien ihm über alle Maßen schön anzusehen und er wollte es nicht leiden, dass man ihn zerstörte.
Mhm.
Ja, genau. Also,
ja, ein bisschen kann man es ja auch verstehen. Und außerdem mit dem Blick darauf, was der Ring so an Macht hat und was der auch so schnell mit Frodo anstellt und so, ne? Ja.
Deswegen, Isildur nimmt den Ring mit. Doch der Ring verriet Isildur und brachte ihm den Tod. Pfeile. Isildur wird unterwegs umgebracht, Ring landet im Anduin.
Und damit ist die Geschichte doch vorbei, oder?
Zumindest für 2461 Jahre.
Ach, ja, gut.
Ist quasi erstmal große Pause.
Mhm.
Tolkiens große Pause.
Sehr gut.
Genau, also wirklich ganz, ganz, ganz lange Zeit. Deswegen eigentlich sind diese 60 Jahre, die ich eben meinte, das ist echt nur so ein Wimpernschlag, weil jetzt haben wir erstmal ein paar mehr als 1000 Jahre, die vergehen, bis Dergol den Ring findet.
Mhm.
Und den dann richtig lange hat.
Ja, so 5 Minuten.
Ja.
Würde ich mal so schätzen.
Weil dann kommt Smergol und sagt, oh, mein Schatz. Und oh, ja, der Rest ist der Rest
Happy
ist
Birthday to me. Oh, so ungefähr stelle ich es mir vor.
Ich stelle gerade wirklich vor, wie er singt, während ihn so wirkt.
Ja. Ja.
Oh Gott. Ja, die Geschichte ist uns natürlich vertrauter. Also Gollum findet den Ring, hat ihn dann fast 400 Jahre lang im Jahr 2845, er hat ihn sogar über 400 Jahre. Genau, ich habe mir nämlich Notiz gemacht, im Jahr 2845 wird Freien der Ring in Dol Guldur abgenommen als letzter Zwergenring. Die anderen wurden in der Zwischenzeit auch alle erbeutet oder verbrannt.
Ja.
2941 erhält dann Bilbo den einen Ring. Und Sauron, inzwischen wieder in körperlicher Gestalt, yay, spielt denselben Song nochmal, zieht sich aus Dol Guldur zurück, wird da vertrieben.
Vom Weißen Rate.
Vom Weißen Rat. Wir erfahren ja auch durch den Text, den wir gelesen haben, dass Saruman an der Stelle schon längst der Verräter ist, als der sich später offenbart und selber nach dem einen Ring forscht und auch sogar Speer ausschickt und selber bemerkt, okay, Sauron sucht auch im Anduin nach dem Ring. Und das ist dann der Grund, warum er sagt, ja, okay, jetzt sollten wir vielleicht doch was machen.
Ich finde voll traurig, dass er Radagast missbraucht und den irgendwie so im Glauben lässt. Ja, nee, wir suchen den Ring gemeinsam. Gib mir deine Vögelchen und Tierchen. Die suchen dann auch, die sind meine Speer, weil wir müssen den jetzt finden. Und im Geheimen sagt er so, hehe, ich will ihn für mich allein.
Ja.
Ja.
So, lass uns den Feind ausspionieren. Und falls wir dabei einen Ring finden, ja, den nehme ich.
Radagast, mein Buddy. Und klopft ihm so auf die Schulter. Mensch, ja.
Radagast stelle ich mir immer dann so ein bisschen Herb Derb vor in dem Moment.
Ja, der ist, ich glaube, er ist einfach zu entrückt, um diese Ränkespielchen auf der Welt irgendwie so verstehen zu können. Na, also Natur folgt ja ganz anderen Regeln als jetzt so garstige Menschenspielchen.
Schon so ein bisschen, ja.
Ja.
Aber naja.
Was willst du machen?
Was willst du tun? Wir haben dann auf jeden Fall, also die Geschichte kennst du ja noch mit am besten. Bilbo bekommt den Ring. Bilbo bringt den Ring ins Auenland und einige Jahre später erhält Frodo den Ring.
Wo wir jetzt quasi mit unserem Reread aktuell sind.
Da sind wir ja, genau. Und das war ja auch ein bisschen der Grund, warum wir diese Folge heute einschieben wollen. Denn wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen viele Winkel ausfüllen in dem Reread. Wir wollen uns Zeit lassen.
Ja.
Und wir wollen uns auch mal ansehen, was hat es jetzt mit den Ringen eigentlich so genau auf sich. Und es gibt ja auch noch etwas aus dem Kapitel, wo ich einmal gern drüber reden wollte, was jetzt mal noch so einen kleinen Teil einnehmen wird.
Mhm.
Aber das ist erstmal, also um die Geschichte des Rings weiterzuführen. Der Ring geht dann an Frodo und dann kommt der Ringkrieg und wie gesagt, wir spoilern hier, der Ring wird zerstört.
Ja, sowas aber auch. Und damit verlieren dann auch die letzten drei Ringe, die bei den Elben sind, ne? Oder einer ist ja bei Círdan, Elrond und Gil-galad, oder? Zuerst?
Zuerst, ja. Also, ja, jein, kommen wir gleich zu.
Okay, sorry.
Genau, aber die sind ja am Ende bei Galadriel, Elrond und Gandalf.
Mhm.
Und die verlieren dann auch ihre Macht und verlassen, das ist dann auch wirklich der letzte Abschnitt der großen Ringe, im Jahr 3021 des dritten Zeitalters verlassen die Elbenringe Mittelerde.
Ja.
Falls man das so nennen kann und das nicht schon irgendwie, ja, X des vierten Zeitalters sein müsste eigentlich. Aber um die Einordnung besser zu machen, haben wir das jetzt mal so gelassen. Und das ist im Grunde die Geschichte der Ringe.
Ja.
Die Ringe selber, ich meine, wir haben diese Fähigkeiten der Ringe immer noch mal schon so angesprochen, aber ich möchte das auch noch mal so ein bisschen runterbrechen. Die Ringe der Macht sind halt vor allem geschaffen worden, um Sachen zu erhalten. Das ist ja nun mal so dieses Thema auch bei den Elben, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Die wollen, dass Mittelerde erhalten bleibt. Die wollen, dass ihre Art zu leben da erhalten bleibt. Die wollen diesen Wandel der Welt so ein bisschen aufhalten damit. Deswegen haben die Ringe halt auch immer diese lebensverlängernde oder leben ausdehnende Wirkung. Das ist aber so dieses ganze Motiv hinter den Ringen. Plus natürlich, dass die einfach die Stärke des Trägers erhöhen. Also Stärke jetzt nicht im Sinne von, ich kann jetzt einen Felsen hochheben. Das ist jetzt nicht, von wem war nochmal dieser Gürtel, den man angelegt hat und dann so stark wurde?
Oh, das ist doch was. Stärke.
Nicht Gürtelrose.
Gürtel. Konstantin Starke. Nee.
Aber gibt's da nicht irgendeine, was ist denn das nochmal?
Mythologie. Thor hatte so einen.
Ach ja, genau.
Mäginjard.
Ach gut, dass Mäginjard. Du das jetzt ausgesprochen hast.
Mäginjard.
Genau, der hat ihm Stärke verliehen.
Ja.
Und in der antiken Mythologie verlieh der Gürtel der Venus ihren Liebreiz. Okay. Danke, Google. Gut zu wissen. genau, also auf jeden Fall nicht auf diese Art, sondern die inneren Qualitäten werden halt einfach noch hervorgehoben. Sie verleihen so ein bisschen Befehlsgewalt über andere. Sie erhöhen einfach die innere Macht einer Person damit. Also an sich schon wirklich gut. Gut, dass man unsichtbar wird, ist halt so ein Nebeneffekt von den ganzen Leuten, die dann in die Geisterwelt gezogen werden.
Ja.
Siehst du an, Geisterwelt. Sollte man daher auch nicht zu lange tragen. Wir wissen ja, was in Nazgul passiert ist. Genau. Und dann haben wir noch die Elbenringe. Die sind natürlich noch mehr oder überhaupt auf das Stärken und Heilen neben dem Erhalten ausgelegt. Und die Elbenringe können wir uns gerne ein bisschen genauer anschauen. Das sind nämlich die einzigen Ringe, die neben den einen Ringen nochmal so richtig Charakteristika bekommen haben. Die Elbenringe und deren Träger. Wir haben nämlich zum einen... Wie rum willst du? Soll ich dir den Träger sagen und du sagst mir, wie der Ring heißt? Oder soll ich den Ringnamen sagen und du rätst, wer den trägt?
Also die Elbenringnamen kriege ich nicht mehr zusammen. Aber ich glaube, bei einem weiß ich es zumindest. Also sind meine Chancen recht gut, wenn du sagst, der Ring und ich rate den Träger.
Okay, also wir haben zum einen Nenya.
Den hat Círdan bekommen, weil den kriegt nämlich Gandalf dann.
Nee, ich mach mal weiter. Der Ring des Wassers, der ist ein
Mithril-Ring. Ah, nee, Feuerring ist Gandalf.
Ja, ist ein Mithril-Ring mit Adamantstein.
Die heißen aber so fast zugleich.
Ja, der heißt, also der von Gandalf, kann ich jetzt mal vorwegnehmen, weil du hättest es jetzt erraten, der ist Narya.
Narya, okay, ja.
Und Nenya ist der Ring, den jemand anderes trägt. Das ist der einzige Ring, der nie seinen Besitzer wechselt.
Ja, dann ist es Elrond. Hä, warum? Aber warum nicht nie den Besitzer? Warum? Wir fangen doch aber bei Gil-galad an. Huh? Kriegt die den direkt?
Die kriegt den direkt, ja.
Hat Gil-galad keinen gekriegt? Hat Gil-galad keinen gekriegt?
Doch, ein oder sogar zwei, je nach Geschichte. Also pass auf, Nenya, der Ring des Wassers, dieser Mithril-Ring mit dem Adamantstein, den hat Galadriel bekommen. Fähigkeit zu verbergen, zu erhalten, vor Bösen zu schützen, das sieht man ja auch an Lothlorien, was quasi durch die Macht des Rings so erhalten wird und auch so ein bisschen außerhalb der Zeit zu existieren scheint.
Ja.
Und dann haben wir noch Narya, den Ring des Feuers, der ja noch speziell diese Eigenschaft haben soll, andere so zu, ja, die Herzen zu entflammen und im Kampf gegen das Böse zu inspirieren, passt ja sehr zu Gandalf, auch dass er dann durch den Ring so ein bisschen vor der Müdigkeit der Zeit, sage ich mal, geschützt ist. Und wir haben Vilja, den Ring der Luft, ein Goldring mit Saphir.
Ja.
So. Und zwar ist es so, dass je nach Geschichte, also Vilja wurde auf jeden Fall an Gil-galad geschickt, der ihn dann Elrond gegeben hat. Also deswegen, der hat quasi den Besitzer gewechselt. Und je nach Geschichte wurde der Ring des Feuers entweder Círdan direkt gegeben oder ging auch an Gil-galad, der ihn Círdan dann zur Verwahrung gegeben hat. Und Círdan hat ihn nach Gil-galads Tod behalten.
Okay. Ja, dann bin ich verwirrt. Aber das ist nicht schlimm.
Merkt ihr einfach, Vilja hat Elrond dann gehabt, schlussendlich. Círdan hat seinen Ring ja dann an Gandalf weitergegeben, als der nach Mittelerde kam, weil Círdan halt einfach ein Big Brain Círdan ist und der sieht einfach, okay, da kommt Istari, der
soll's sein, ja.
Der ist gut. Der ist besonders. Du kriegst meinen Ring. Dem stecke ich einen Ring an.
If you see Gandalf and you put a ring on him.
Weil Narya weiß man übrigens nicht genau, welches Metall der hatte. Zumindest habe ich das nicht gefunden. Aber der hat einen Rubin als Stein natürlich. Ist ja klar.
Macht Sinn, ja.
So, das wollte ich noch. Also jetzt haben wir die Ringe einmal durchgekaut.
Ring, Ring, Ring. Ach, Max, mein Kopf ist... Es ist ein Äffchen mit so... Es
aber fühlt sich schon klüger jetzt, oder? Es
sind viele Ecken, sind einfach auch gefüllt.
Viele Winkel sind
Winkel, gefüllt. Winkel, Entschuldigung, nicht Ecken.
Ja, ja.
Obwohl Ecken ja auch Winkel sind, oder?
Ja.
Aber du hast noch ein sehr spannendes Thema angeteased,
genau.
Worauf ich ja doch jetzt sehr gespannt bin.
Es ging nämlich im Grunde darum, wir haben ja im letzten Kapitel hat Gandalf ja alles so offenbart an Frodo, was er so gesagt hatte. Und da ging es darum, hätte Gandalf nicht schon viel früher merken müssen, dass der Ring der eine Ring ist? Und ist das jetzt, ist Gandalf da jetzt einfach inkompetent oder woran liegt das genau?
Ja.
Da habe ich auch ein, zwei Fragen zu bekommen damals. Und ich finde das ganz spannend. Wie ist denn dein Ersteindruck, so nachdem du das Kapitel relativ frisch im Kopf hast?
Ja, die Frage ist ja, die sich stellt, warum hat Gandalf so lange gewartet mit der Sache? Ne? Also das ist ja jetzt, ist es Unsicherheit gewesen, aber irgendwann war er sich ja sicher und hat dann mit Frodo, als er den Ring eben ins Feuer wirft, das ist ja so mehr so dieser letzte Schritt, ne? Also zu zeigen, ja hier, guck mal, da ist Schrift drauf und das ist der eine Ring, das ist der Meisterring.
Genau, also wir machen es jetzt mal so, ich gehe einfach mal Gandalfs eigene Aussagen zu diesem Thema durch.
Okay.
So wie er sie im Kapitel sagt. Und zwar, es geht nämlich, fängt damit an, dass sie am nächsten Tage ja da sitzen und Frodo Gandalf sagt oder fragt, ja, du hast mir gesagt, hier, der Ring sei gefährlicher, als ich es mir vorstellen kann. Wie meinst du das? In welcher Beziehung gefährlicher? Und Gandalf antwortet dann, in mancher Beziehung. Er ist viel mächtiger, als ich zuerst zu denken wagte. So machtvoll, dass er zuletzt jeden Sterblichen, der ihn besitzt, völlig unterwerfen würde. Der Ring würde dann ihn beherrschen. So.
Ja.
Okay. Wir wissen also, Gandalf sagt, er hat sich dem am Anfang nicht so mächtig vorgestellt. Lassen wir das erstmal so stehen.
Er hat ja am Anfang, ist es ein niederer Ring irgendwie, ist einfach ein Zauberring und...
Ja, das denken viele. Aber ich habe hinterher noch eine Aussage, die dagegen spricht.
Ah, okay.
Also jetzt bleiben wir erstmal bei, okay, Gandalf hat nicht gewusst, also hat am Anfang den Ring für nicht so gefährlich gehalten wie jetzt.
Mhm.
So. Frodo fragt ihn dann auch alles, fragt ihn dann so, seit wann weißt du das alles? Und Gandalf sagt, Wissen? Ich weiß vieles, was nur die Weisen wissen, Frodo. Aber wenn du von diesem Ring Wissen meinst, dann könnte man sagen, ich weiß es immer noch nicht. Es ist noch eine letzte Probe zu machen. Aber ich zweifle nicht länger an meiner Vermutung.
Was ja bedeutet, dass er schon länger mit dem Gedanken spielt, Mensch, das könnte der eine Ring sein.
Schon, ja. Also er tut es im Grunde, das zeigt nämlich eine spätere Aussage, seit Bilbos Geburtstag, so richtig.
Mhm.
Und er sagt nämlich dann direkt danach, sagt er, wann habe ich es zuerst vermutet, überlegt er und forscht in seinem Gedächtnis. Lass mich nachdenken. In dem Jahr, als der Weiße Rat die dunkle Macht aus Düsterwald vertrieb, gerade vor der Schlacht der Fünf Heere, fand Bilbo seinen Ring. Ein Schatten legte sich mir damals aufs Herz, obwohl ich noch nicht wusste, was ich eigentlich fürchtete. Ich fragte mich oft, wie Gollum wohl an einen großen Ring gekommen sei, denn das war der Ring eindeutig. Das war zumindest von Anfang an klar. Also, es ist so eine gängige Theorie, dass Gandalf am Anfang gedacht hat, ja, Mai, das wird halt irgendein Zauberring sein. Aber zumindest hier spricht er sich da ja ganz klar gegen aus und sagt, ja, das wird wohl einer der großen Ringe gewesen sein.
Ja.
Und was jetzt ganz wichtig ist, um Gandalf nicht als inkompetent sich vorzustellen, dass man sich klar macht, dass Gandalf dieses Wissen, was wir über die Ringe hat, ja gar nicht so präsent zur Verfügung hatte.
Ja.
Er verbringt ja auch die Zeit seit Bilbos Geburtstag. Also er sagt sich ja selber irgendwann, warte ab, da komme ich dann gleich noch zu, aber es heißt dann, und ich wartete, bis zu jenem Abend, als er dieses Haus verließ, was er, also Bilbo, damals sagte und tat, erfüllte mich mit einer Furcht, die kein Wort von Saruman beschwichtigen konnte. Ich erkannte endlich, dass etwas Dunkles und Tödliches am Werk war, und die Jahre, seitdem habe ich hauptsächlich damit verbracht, die Wahrheit herauszufinden. Also es sind ja so ein paar Jahre, die da vergangen sind.
Mhm, ja.
Und in dieser Zeit hat Gandalf hauptsächlich Recherche betrieben, um sich in seiner Vermutung wirklich absolut sicher zu sein. Weil dieses Ganze, dass er am Anfang diese Gedanken hatte, werden ja vollkommen manipuliert von einem alten Freund und weisen Ratgeber, der sich hier dann als Verräter entpuppt am Ende, nämlich von Saruman.
Genau, wollte ich nämlich gerade sagen, also welche Rolle spielt Saruman bei der ganzen Sache, weil der wird ja immer wieder gegengelenkt haben, und wenn Gandalf so einen Verdacht hat, dann wird er sagen, ach was, hier, vertrau mir, ich habe die Ringe studiert, ich weiß so viel über die Ringe wie niemand anderes. Und wenn ich sage, das ist nicht der eine Ring, ha, Mensch. Aber hat Gandalf dann nie gegenüber Saruman Bilbos Ring erwähnt? Okay.
Es ist ja, er sagt ja, er sagt selber, ich konnte nur aufpassen und abwarten. Vielleicht hätte ich Saruman den Weißen um Rat fragen können, aber irgendwas hielt mich davon ab.
Ja.
Gandalf hat das schon raus, so Sachen zu fühlen, so ein bisschen, ne?
Ja.
Er erklärt dann auch, wer Saruman ist, und sagt dann noch, doch als die Frage der Ringe im Rat erörtert wurde, sprach alles, was er uns über die Ringkunde enthüllen wollte, gegen meine Befürchtungen. So schlummerte mein Zweifel, aber unruhig. Noch beobachtete ich und wartete ab. Also Gandalfs, man muss sich vorstellen, Gandalfs Wissen über die Ringe ist ja grundsätzlich unvollständig. In einer gewissen Hinsicht. Und er merkt, okay, das ist einer der großen Ringe. Er kann sich aber, und das ist jetzt sehr spekulativ, weil man natürlich auch sagen kann, okay, er muss eigentlich wissen, wie viele Ringe es gewesen sind, aber vielleicht weiß er auch gar nicht, wie viele Ringe waren das. Vielleicht gab es ja noch Elbenschmiede, die andere große Ringe geschaffen haben, von denen er gar nichts weiß, und so weiter und so fort.
Ja.
Weil
du ja, halt nur du hast ja gesagt, dass es so ein großes Geheimnis war, um diese
genau,
Ringe.
Genau, also er kennt zwar Elrond und Círdan, die ja natürlich Buddies waren mit Celebrimbor, aber ja, trotzdem, so ein bisschen schwierig. Plus, Saruman möchte ja den Rat davon überzeugen, dass die ganze Sache mit dem Ring, ja, das ist nix, der ist weg, da brauchen wir uns gar nicht drum kümmern.
Ja.
Und was ist Saruman, was ist eins von Sarumans mächtigsten Instrumenten? Richtig, sein Banjo.
Bim-bili-bim-bili-bili-bim-bim.
Nein, was ist es?
Was?
Seine Stimme.
Ah ja, stimmt, ja.
Und hier zeigt sich dann halt wieder, wie mächtig und auch wie tödlich und schädlich für die ganze Unternehmung Saruman an dieser Stelle ist, ne? Und Sarumans Stimme. Weil er Gandalfs Zweifel halt immer wieder zum Schlafen bringt und ihn quasi beeinflusst, dass er eben diese Idee, ja, irgendwie da, was ist echt komisch mit dem Ring? Welcher ist denn das jetzt genau? Ich sollte da mal nachforschen. Und könnte das der eine sein? Und dann kommt Saruman so ins Bild. Also, der eine ist auf jeden Fall im Meer. Das passt schon. Gandalf so, ja, okay.
Mach dir keine Sorgen.
Ist natürlich umso schlimmer, weil Gandalf zum einen Saruman sehr vertraut an dieser Stelle noch.
Ja.
Und dazu sagt Saruman natürlich auch noch, was Gandalf hören will.
Ja.
Und du weißt, wie das ist, wenn man was gesagt bekommt, was man hören will. Dann glaubt man das grundsätzlich schon mal eher.
Ja, vor allen Dingen in so einer brenzlichen Situation ja auch, ne? Also wenn man mit dem Gedanken spielt, oh Gott, die mächtigste Waffe überhaupt könnte maybe gefunden worden sein. Und dann sagt einem, nee, ist alles gut, alles, mach dir mal keine Sorgen. Dann wiegt man sich ja auch, na ja, okay, Glück gehabt, das ist jetzt doch nicht so schlimm.
Ja, aber es ist halt wirklich dieser Abend an Bilbos Geburtstag, der Gandalf so ganz eindeutig zeigt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Nachdem er zuerst, und das ist jetzt wieder ein Zitat, Bilbo beobachtet hat und dann sagt, und alles schien mit Bilbo in Ordnung zu sein. Und die Jahre verstrichen. Ja, sie verstrichen und schienen ihn nicht zu berühren. Er zeigte keine Anzeichen des Alterns. Der Schatten überfiel mich wieder, aber ich sagte mir, schließlich kommt er mütterlicherseits aus einer langlebigen Familie. Noch ist Zeit, warte ab. Also man merkt schon, und man muss ja dazu sagen, Gandalf hat ja auch einfach viel zu tun.
Ja.
Also, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber der hat halt, der schafft es, glaube ich, gut in seinen ganzen Werken gegen den Feind, diese eine Möglichkeit, die er vielleicht auch gar nicht wahrhaben will und die halt Saruman auch bei ihm dämpft und gegen die auch vieles, vieles spricht im Endeffekt, so ein bisschen ganz hinten in seinem Herzen zu verstauen. Und ja, im Grunde, finde ich, ist es da natürlich ein bisschen Interpretationsspielraum, wie sehr Gandalfs Mitleid und seine Gefühle für Bilbo dafür sorgen, dass er die Wahrheit nicht sehen will und wie viel Anteil zum Beispiel Sarumans Stimme daran wirklich hat und wie viel von dem er nicht gewusst haben kann, weil er es erst recherchieren musste und so.
Ja, ja.
Das sind natürlich so weiche Faktoren, die in dem Kapitel nicht erklärt werden, wodurch du im Grunde als Lesender wirklich oder als lesende Person, wie sage ich es jetzt am besten?
Ja, ja. Kaufe ich dir ab.
Als lesende Person.
Er war stets bemüht.
Ja, sorry, man kann es nur versuchen.
Alles gut.
Sich das selber ein bisschen ausmalen muss, wie weit man da Gandalf Inkompetenz antreten will. Ich fand nämlich echt überrascht, wie oft ich das gelesen hatte, wirklich, wenn ich zu dem Thema ein bisschen recherchiert habe, ne? Also wirklich so, da kommt bei so Nerds dann auch manchmal so der Wutbürger raus, ne? Wenn dann so Forenpost liest mit so, oh, ist Gandalf dumm? Was macht er denn da?
Was tut er?
Sind so, ja, okay, aber ich hoffe, ich habe das jetzt so ein bisschen so darstellen können, dass man das schon verstehen kann.
Ja, also ich glaube, man darf halt einfach diesen Saruman nicht unterschätzen. Also der,
ja.
Es wird ja deutlich gesagt, der hat seine eigenen Absichten, der hat jetzt schon Böses im Schilde und eifert ein bisschen Sauron nach und will dem den Ring abnehmen und Sauron dann auch niederwerfen und selbst irgendwie der große Herrscher werden. Und natürlich, wenn da jetzt so ein Gandalf ankommt, den man vielleicht eh nicht so mag, weil heute will halt immer so viel Gutes tun. Und dann denkst du dir auch, ja, vielleicht lenke ich den mal in die eine oder andere Richtung irgendwie und beruhige den mal ein bisschen und sag, ach, mach dir keine Sorge, der Ring, der ist im Meer, den wird niemand mehr finden. Von daher, ja.
Es ist ja auch ein bisschen, Gandalf ist hier halt auch noch nicht Gandalf der Weiße, der ist ja noch viel menschlicher im Endeffekt viel mehr dieser alte, etwas tüdelige Zauberer, der versucht Gutes zu tun und die Leute so ein bisschen zu beraten und Wissen zu verbreiten.
Ja.
Auch selbst dieses Konzept, dass die Zauberer Maia sind, das entwickelte sich ja auch erst im Herrn der Ringe.
Ja.
Und kommt auch immer hinterher raus, also Gandalf ist ja wirklich wie eigentlich alles in dem Buch, die ersten Kapitel sind noch viel mehr so Hobbit-Style.
Stimmt.
Und das trifft halt bei Gandalf an der Stelle auch zu. Plus, was ich noch ganz relevant finde, und hier haben wir nämlich, ich schlage jetzt den Bogen zu dem Anfang und komme wieder auf die Timeline zu sprechen. Das alles ist ja eine relativ kurze Zeit für jemanden wie Gandalf. Wenn da dann 19 Jahre vergehen zwischen dem Geburtstag und allem, was er herausgefunden hat, ist das ja vielleicht gar nicht so lang mit dem, was er noch zwischendurch zu tun hat. Und der hat sich dann wahrscheinlich schon Gedanken drum gemacht.
Ja.
Aber das reden wir halt von Zeitaltern, in dem, bis dann so ein Sauron so einen Move wirklich macht, halt auch mal ein paar Jahrhunderte vergehen können.
Ja, das stimmt natürlich.
Aber ich glaube, da kann man wirklich auch ohne Gandalf himmelheischende Inkompetenz vorzuwerfen, einen guten Abschluss zu dem Kapitel mitfinden.
Ja, also wer Gandalf irgendwie absolute Inkompetenz vorwirft, ne, der werfe den ersten Stein.
Naja.
Also bitte.
Der soll aus der Gruppe raus.
Der kommt nicht in die Gruppe. Der kommt rein und dann schmeißen wir ihn raus.
Was willst du machen?
Ja, das waren die Winkel, die wir füllen wollten im Endeffekt.
Ich
außer du hast noch was zu ergänzen.
Nö, ich fühle mich gut gefüllt.
Ja, das ist schön. Ich freue mich immer, wenn ich dich gut ausfüllen kann.
Yes, Hass.
Was denn?
Nee, alles gut. Mach ruhig weiter.
Also, ich hoffe, auch ihr fühlt euch gut ausgefüllt.
Mhm.
In jedem Winkel. Das ist ja unser Ziel in dieser Folge. Ja,
bitte lasst uns wissen, wie gut ihr euch ausgefüllt habt. Nein, mach das nicht. Max, ich habe mir überlegt, ich höre mir das jetzt immer an, was du so sagst, ne?
Mhm.
Und dann, um jetzt ein bisschen Druck auch bei den Hörenden reinzubringen, werde ich jetzt eine Frage stellen. Und die kann uns dann, weiß ich, irgendwo beantwortet werden.
Okay.
Spotify oder irgendwie sowas. Weil ich fand die Frage einfach sehr schön und dann merkt man auch, haben die Leute jetzt irgendwie zugehört oder haben die zwischenzeitlich mal so nicht zugehört. Wir starten einfach heute, weil die Idee kam mir jetzt erst spontan und ich möchte einfach wissen, wer Celebrimbors Großvater ist. Weißt? Einfach nur mal so, um mal warm zu werden.
Okay.
Und dann würden wir da einfach mal hier und da so ein bisschen Prüfungssituation, einfach auch ein bisschen Prüfungsangst auch ein bisschen
spüren
und so. Aber ja, ich würde einfach jetzt mal von den Leuten wissen wollen, wer ist denn Celebrimbors Großvater?
Mhm.
Passt ja sehr gut.
Spannend, weil den Namen habe ich gar nicht erwähnt, ne?
Doch, wir haben drüber gesprochen, glaube ich.
Ja, ich habe nicht erwähnt, wer der Großvater ist.
Aber ist der nicht der Großvater?
Moment. Ich weiß nicht, ob du es jetzt nicht hinbekommen hast, aber habe ich den Namen erwähnt? Also ich habe die Antwort gerade mal geschrieben.
Warte. Doch, haben wir drüber
geredet.
Doch.
Weil ich habe, glaube ich, nur erwähnt, ich habe nur das hier, glaube ich, erwähnt.
Ja. Weiß ich, aber nee, ich glaube, ich
ja,
glaube,
ich habe Podcast-Demenz. Vielleicht habe ich auch beides erwähnt.
Nee, ich.
Aber die Frage ist, wer ist Celebrimbors Großvater?
Ja, nicht sein Vater, sein Großvater.
Sein was?
Sein Großvater.
Nein, aber was ist er nicht?
Nicht sein Daddy.
Ah.
Ja. Oh Mann. Aber ja, bitte, weiß ich nicht, bei Spotify kann man es drunter schreiben und so in die Kommentare. Könnt auch einen Hashtag davor setzen. Ihr werdet uns das schon irgendwie mitteilen. Wir wollen einfach nur eure Köpfe ein bisschen...
Raucht ein wenig für uns. Also nur eure Köpfe.
Ja, seit 1. April, ne?
Yo!
Yo!
Ah, schön.
Ah, ja. Yo! Als ob dir was bewusst geworden ist, ey. Hast du heute noch was vor?
Wir haben übrigens Nicole bei einem Gewinnspiel mitgemacht.
Okay.
Es ist jetzt nochmal so ein Fact des krummelbäuschen Lebens und dann verabschieden wir uns.
Mhm.
Nicole hat nämlich bei einem Gewinnspiel mitgemacht und zwar ein Gewinnspiel organisiert von niemand geringerem als Magus Söder.
Okay.
Magus Söder hat nämlich zu Ostern verlost er ein Osterei, ein sehr großes Osterei.
Aha.
Und auf diesem Osterei ist sein Porträt.
Oh Gott. Aber sie hat nicht gewonnen.
Nee, ich glaube leider nicht. Also außer der Gewinner wurde noch nicht ermittelt oder sie erzählt es mir nicht.
Und irgendwann liegt dieses riesige Osterei dann bei euch im Bett.
Aber es ist wirklich, es ist verdammt großartig. Also es ist, google mal Porträt Söderei oder so.
Söderei.
Das ist richtig absurd.
Oh Gott. Bild natürlich Markus Söder mit Ostervideo. Alle wollen Söders Ei. Ja, den kann man auch nicht liegen lassen, den Gag.
Nee.
Oh Gott, ist das ein riesiges Ei und oh Gott, ist das ein großes Bild von ihm. Yes, das. Oh Gott, ich hoffe, sie gewinnt es. Aber das ist
vor allem zu verlosen. Ich habe einen Kommentar dazu gelesen, wo einer gesagt hat, ja, brauchst schon Mut, sich selber so zu verhohnepiepeln. Und ich denke mir so, ja, aber
das ist doch,
tut er das?
Das ist doch kein Verhohnepiepeln.
Oder meint er das ernst? Das ist so,
ich
wäre mir nicht sicher.
Max, können wir uns auf die Liste schreiben, dass wir nächstes Jahr ein großes Ei verlosen, wo unsere Gesichter drauf sind?
Oh ja, unbedingt.
Hätte ich schon sehr viel Lust drauf.
Auf jeden Fall, unser Plan war aber, wenn wir dieses Ei gewonnen hätten, dann hätten wir ein TikTok-Video davon gemacht und glaub mir, durch Tolkien wäre das viral gegangen. Hätte ich schon die Hobbits dazu gebracht.
Ja.
Wie ich neben diesem Ei sitze bei mir im Garten und mich bei Magus bedanke und wenn er erstmal einen Joint anzünde.
Weed Max.
Das war toll.
Ja, wir haben eure Winkel gefüllt. Peace.
Wir füllen Winkel. Wow.
Ja, wir füllen Winkel. Wow. Huiuiui. Das, mir raucht jetzt der Kopf, das war sehr viel, lieber Max.
Ich hoffe, es war interessant und auch für euch Hörende war es eine schöne Reise.
Ja.
Nächste Woche, Donnerstag, geht es dann weiter mit Kapitel 3.
Ja, und ich brauche einen Rasentrimmer.
Ja.
Ja, wollte ich nur mal so gesagt haben.
Schaff dir doch eine Ziege an.
So ein Zwergenwitter, auf dem kann ich dann auch in die Schlacht reiten.
Apropos Zwerge. Wir haben noch ein paar Tickets für Düsseldorf. 9. Mai. Kommt vorbei, wir reden über Zwerge in Tolkiens und anderen Fantasy-Welten.
9. Mai, kommt vorbei.
Dann zeige ich euch meinen Söder-Ei.
Wenn du das gewinnst, dann gehen wir auf Welttournee mit dem Söder-Ei.
Mit dem. Ich nehme das dann überall mit hin.
Wollen wir auf Stopp drücken?
Lass uns auf Stopp drücken. Ich mache mal wieder einen Klassiker.
Mhm.
San Francisco.
Oh, nicht schlecht. Ja.
Nein, ich sag Bye mit Ei.
ich wollte jetzt auch Bye bye Söder-Ei sagen. Och Mann.
Ja. Ich sag Bye bye und du sagst Söder-Ei.
Okay.
Bye bye.
Söder-Ei.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.